1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Das wären dann wahrscheinlich wir, vermute ich. Also ich bin nicht ganz sicher, aber ich bin ja auch nicht sicher, wie viel Uhr es gerade ist. Die große Studiouhr zeigt ja 8.06 Uhr.
Ich glaube, es ist 9.06 Uhr.
Siehst du? Und ich glaube, wir sind Sven Oswald und Daniel Finger.
Sagt einem die Uhr auch nicht.
Ja, richtig. Thema heute ist Raum.
Genau, aber
es soll nicht Zeit sein bei dem Umstellungs-
Ich wollte gerade sagen, im Prinzip Raum und Zeit, weil wir reden ja jetzt auch dauernd über die nicht umgestellten Uhren.
Ja.
Ich war übrigens heute Morgen sehr froh, als ich, während ich darauf wartete, dass mein Tee zog, war ich froh, dass ich mich erinnert habe, wie ich die Uhr an meinem Backofen umstellen kann. Weil ich habe keine große Küchenuhr wie viele Leute oder so, sondern ich gucke dann auf den Backofen oder die Mikrowelle oder so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Wir haben auch am Backofen die Uhr. Die eine geht sowieso immer 100 Jahre falsch und die andere ist relativ genau. Die müssen wir auch umstellen. Siehst du? Danke fürs Erinnern.
Aber ich habe es geschafft. Ich bin dann um 215 Grad nee, das ist gut. Bei der Mikrowelle weiß ich es nie, aber das Schöne ist ja...
Mikrowelle habe ich nicht. Teufelswerk.
Teufelswerk?
Teufelswerk. Ey, Dinge, die sich erhitzen durch Schwingung, macht mir Angst. Gut, ich habe einen Induktionsherd, aber ey, Mikrowelle ist Teufelswerk.
Ich verstehe. Ja, aber wenn...
Das ist eine ganz feine Grenze, mein Freund.
Wenn die Mikrowelle kaputt ist, dann kannst du diesen Generator da ausbauen und kannst tolle Sachen damit machen. Habe ich im Internet gesehen.
Ja.
Und das klappt auch super. Und gleichzeitig leuchtest du dann auch im Dunkeln. Da brauchst du kein Nachtlicht mehr. Das ist total gut.
Nee, kann ich dann auch die Uhr anzeigen? Also die Uhrzeit anzeigen? Das wäre ja richtig praktisch.
Wenn ich mich erinnere, wie man das wahrscheinlich auf beide Nippel gleichzeitig drücken und dann an der Nase drehen, bis die aktuelle Uhrzeit eingezeichnet ist.
Ja, drück mal auf beide Nippel gleichzeitig und dreh an der Nase mit nur zwei Händen. Da hast du ein Problem.
Nee, da braucht man dann Hilfe.
Oder einen sehr schmalen Brustkorb.
Ja. Ich glaube. Ja, aber ich glaube, deine Frau hilft mir. Da bin ich sicher. Ja. Genau.
Ja, ach, das geht ja gut
da
los.
Da holen wir einen Hocker, dann kommt die an deine Nase auch ran.
Kann man mal sehen, was so intellektuell eine Stunde weniger Schlaf ausmacht, oder? Kompletter Wahnsinn.
Bei mir nicht. Ich bin immer auf diesem Niveau. Das merkst du nur sonst nicht.
Das kann sein.
Ja. Du bist da in deinen luftigen intellektuellen Höhen unterwegs und kannst dich gar nicht...
Was willst du trinken? Ich hätte anzubieten, was ist denn das eigentlich hier? Bioenergy mit 4 Koffein, das klingt schon mal gut.
Rate mal, was ich hier drin habe.
Das ist Orange, Pfirsich... Karotte.
Weißt du, was ich hier drin habe?
Na, Tee.
Hast zugehört, das ist doch gut. Das ist schon mal gut.
Du hast ihn ja heute früh bei 240 Grad.
Um 215 Grad
den
Uhr.
Den Teebeutel rausnehmen.
Jetzt ist es 217 Grad Uhr. Und wenn Sie denken, das ist doch keine richtige Uhrzeit, dann kann ich Ihnen nur sagen, eine richtige Uhrzeit haben wir hier gar nicht. Denn das ist der RBB, wir müssen sparen.
Richtig. Und deswegen ist es bei uns auch immer noch 8.10 Uhr. Also zumindest laut dieser Uhr. Was wir zum Thema Raum wirklich mit Ihnen vorhaben. Also jetzt mal ganz im Ernst. Erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Raum.
Sag mal, du hast aber auch belegte Stimme, könnte auch das Thema sein, oder? Genau. Wenn man sich Kommentarspalten in den sozialen Medien durchliest, könnte man meinen, das Internet sei ein rechtsfreier Raum. Stimmt das? Und inwiefern? Das besprechen wir mit Anwalt Christian Solmecke.
Eine gute Raum- bzw. Manndeckung sind elementar im Fußball, haben wir uns sagen lassen. Denn wir sind Fußballlaien. Schreiben Sie sich das Wort Fußballlaien ruhig mal auf den Zettel, sieht total lustig aus. Was sich hinter diesem Begriff denn verbirgt, das lassen wir uns von der echten Fußballexpertin, nämlich von Katrin Lehmann, erklären.
Die Raumfahrt hat in ihrer Geschichte eine beeindruckende Entwicklung von politischem Machtkampf hin zu wissenschaftlicher Stütze gemacht. Wie das möglich war, das wollen wir besprechen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Raum.
Völlig richtig. Und es ist nicht so, dass, sagen wir mal, Menschen mit viel Fantasie sich nicht schon immer oder sehr lange zumindest vorgestellt haben, wie es wäre, in das Weltall zu reisen. Raumfahrt hat die Leute von Jules Verne, Cyrano, Bergerac und dann auch natürlich auch viele Science-Fiction-Autoren Anfang des 20. Jahrhunderts total begeistert. Aber so richtig in Fahrt kam die Sache eigentlich erst mit dem Konflikt zwischen der USA und der Sowjetunion. Stellvertretend für das Wettrüsten auf der Erde ging es vor allem darum, schneller und erfolgreicher im All zu sein als der jeweils andere. Heute ist das anders. Heute ist die Raumfahrt ein ganz wichtiger Begleiter von Wissenschaft und Forschung. Und über diese Entwicklung wollen wir sprechen mit Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Morgen, Andreas.
Hallo, Andreas.
Schönen guten Morgen, ihr beiden. Und ich hoffe, wir sind jetzt in der richtigen Zeit.
Ja, das hoffe ich allerdings auch. Ich habe mir gerade überlegt, wenn mal der Westen und der Osten sich so betteln würden in Sachen Klimaschutz, dann würden wir kein deutliches Stück weiter und müssten heute nicht so eine Umfrage starten. Aber kommen wir mal zur Raumfahrt. Jahrzehntelang hatte man da schon das Gefühl, dass es vor allem politisch motiviert war, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Denn die Definition der Systeme, die Stärke der Systeme und der Sieg der Systeme wurde immer über das definiert, was eigentlich nicht machbar war. Und Ende der 50er, schon in den 40ern mit Deutschland, mit V2, was sich in Peenemünde abgespielt hat, hat ja die Raumfahrt die Finger ausgestreckt Richtung USA, Operation Paperclip Richtung Russland. Und dann begann der Kampf der Systeme. Und natürlich war es davon geprägt, Technik, Interkontinentalraketen, die ersten Menschen im All, Tiere im All, die erste Frau im All, all das waren Meilensteine in der Entwicklung der Raumfahrt, aber geprägt durch politischen Wettkampf.
Die erste Frau mit Tier im All.
Mutter, Vater, Kind im All. Jetzt mal Spaß beiseite.
Ist das aber was, ich meine, trotz kaltem Krieg, ist das was, wo Wissenschaftler gesagt haben, sind vielleicht die falschen Motive, aber endlich gibt es mal Geld für unsere Forschung?
Würde ich so nicht sagen,
okay. Sondern
es hat sich ein völlig neuer Forschungszweig entwickelt. Wenn anfänglich Forschung in der Raumfahrt Selbstzweck war, das heißt, um Raumfahrt zu ermöglichen, um den Menschen ins All zu bringen, hat man dann schon in den 70er Jahren erkannt, dass da mehr geht. Da ist mehr drin. Denn vieles von dem, was oben erforscht worden ist, ließ sich unten anwenden. Mhm. Und mit dem Wegfall der Systeme in den 90ern bekam das einen völlig anderen Drive.
Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Anfänge. Da war es ja so, wenn man sich in so eine, ich nenne es jetzt mal ganz platt, Rakete gesetzt hat, um ins Weltall zu fliegen, da sollte man vorher seine Sachen auf der Erde aber gut geregelt haben. Also das war vor allem Mut, was man da brauchte. Wie ist denn das heute? Immer noch Abenteuergeist oder Know-how oder, keine Ahnung, eine Fitnessausbildung oder eine Kombi aus allem?
Auch wenn wir auf mehr als 50 Jahrzehnte Raumfahrt zurückblicken, ist es immer noch Technik am Rande des Möglichen. Mhm. Und jeder Astronaut, jeder Kosmonaut, der mit einer Trägerrakete, mit einem Trägersystem ins All startet, schreibt einen Brief. Und dieser Brief wird versiegelt hinterlegt, weil es ist, wie gesagt, Technik am Rande des Möglichen. Ja, es ist immer noch Abenteuergeist, weil gerade die fliegen, dafür arbeiten ja 10.000 andere. Mhm. Und sie sind im Prinzip die Spitze. Und genau das ist es eigentlich, was uns auch dann mal antreibt. Abenteuer, Wissen, Neugier. Mhm.
Du hast gerade gesagt, als es die Systeme nicht mehr gab in den 90ern, da hat sich das Ganze gedreht. Heute ist der Fokus ganz klar Wissenschaft und Forschung. Natürlich auch immer noch ein bisschen zu gucken, was man überhaupt machen kann als Mensch oder als Menschheit. Aber eben viel Wissenschaft und Forschung. Was ist in den letzten Jahren passiert? Was passiert vielleicht aktuell, was unser Leben auch hier unten besser macht? Denn viele Leute haben ja das Gefühl, die da oben, das hat mit uns gar nicht so viel zu tun.
Ja, weil vieles von dem, und wir haben ja jetzt bis jetzt eigentlich nur über die bemannte Raumfahrt gesprochen, die astronautische Raumfahrt gesprochen. Es gibt ja auch noch die unbemannte Raumfahrt mit Satelliten und anderen Systemen. Aber Raumfahrt ist ja mittlerweile auch Alltag. Alles das, ich steige ins Auto, drücke auf den Knopf, schalte mein Navi ein. Da hat vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, vor 15 Jahren noch keiner dran gedacht. Heute habe ich mehrere Navigationssysteme, GPS, Galileo und anderes, was mich ans Ziel bringt. Ich habe viele Systeme in der Medizin, Robotik, das ganze Thema Augeninnendruck. Augeninnendruckmessung zum Beispiel ist ein Ergebnis der Missionen, der deutschen Missionen MIR 92 bis MIR 97. Dort sind Systeme entwickelt worden, die es uns heute ermöglichen, Augeninnendruckverformungen des Auges zu messen. Mhm. Da sind viele Dinge, die sind absolut alltäglich, denen dem gar nicht mehr wahr, sind aber in der Raumfahrt entstanden. Manchmal sprach man auch von Abfallprodukten, aber die heutige Forschung, zum Beispiel Matthias Maurer zum Thema Beton, die wird gezielt durchgeführt. Mischverfahren. Mhm.
Ist super. Ich weiß, ihr arbeitet auch an spannenden neuen Konzepten, um noch besser zu wissen, zum Beispiel, wo auf der Erde Natur und Umwelt in Gefahr sind, damit wir irgendwie Nachhaltigkeitsziele erreichen können und so. Das ist total faszinierend. Aber meine Frage, Kalter Krieg war eben, das habe ich ja gesagt, doch ganz gut fürs Budget. Ist die Raumfahrt, die bemannte wie die unbemannte, ausreichend versorgt mit Mitteln und werdet ihr auch genug wertgeschätzt?
Sowohl als auch. Mhm. Denn es hat sich gerade in den letzten 10 Jahren, in den letzten 15 Jahren, die wir auch über dieses Thema reden zu dritt, hat sich Raumfahrt zum Werkzeug entwickelt. Sondern das, was wir machen, machen wir, damit wir einen ganz gezielten Nutzen erzeugen können. Nehmen wir das Thema Erdbeobachtung, Instrumentierung von Erdbeobachtungssatelliten. Das erfolgt jetzt so, dass ich Dinge wie zum Beispiel die Atmosphäre untersuchen kann aufgrund des Wissens, was ich habe. Ich schaue von unten, ich schaue in der Atmosphäre mit Flugzeugen und ich schaue von oben mit Sensoren, die Satelliten getragen sind. Und das mache ich gezielt. Und ja, klar kann es immer mehr Geld sein, das wird jeder Wissenschaftler sagen, aber die Finanzierung steht und die Ziele werden erreicht.
Wer Bock hat, richtig gut zu arbeiten, der braucht richtig gutes Werkzeug. Das wahrscheinlich beste Werkzeug, was wir auf der Erde haben, ist die Raumfahrt. Das lernten wir von Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mit ihm sprachen wir über die Entwicklung der Raumfahrt. Vielen Dank, Andreas.
Dankeschön.
Dankeschön.
Wenn wir uns alle mal an Mitte Dezember letzten Jahres zurückerinnern, da gab es eine Meldung in diversen Nachrichten, Aquarium geplatzt und alle so, wie jetzt? Also Millionen Liter Wasser, tausende von Fischen ergossen sich einerseits in die Hotellobby, aber eben auch in umliegende Örtlichkeiten, so auch in das DDR-Museum. Das musste schließen, stand unter Wasser. Am 1. April, also kommende Woche Samstag, kann es wieder öffnen. Und über die Renovierungsarbeiten und ob da irgendwo noch Fische liegen, darüber sprechen wir jetzt mit Sören Marotz, dem Ausstellungsleiter des DDR-Museums. Wunderschönen guten Morgen, Herr Marotz.
Hallo, guten Morgen an euch.
Guten Morgen. Wie gut hat die DDR den Unfall überstanden? Oder zumindest die im Museum?
Ja, die Exponate haben es sehr gut überstanden, weil wir sehr schnell vor Ort waren und sofort alles bergen konnten. Und wir standen ja auch nicht bis zum halbesten Halskrause im Wasser, sondern ich würde mal eher so sagen knöcheltief. Mhm. Aber das hat schon völlig gereicht. Wir waren aber eben schnell vor Ort. Aber das Problem ist ja eher, was ihr gerade schon angerissen habt, das Wasser hat sich halt in unsere Räume ergossen, von oben und von unten. Oh. Und dementsprechend zieht das natürlich durch Decken, durch Wände, durch die Kabel, durch die ganze Technik, Brandmelder, Sprinkler, alles das, was man so an schöner Technik braucht, um ein Museum zu betreiben, ist mehr oder weniger nass geworden.
Ja, nass ist ja eine Sache. Jetzt ist es ja nicht nur einfach Wasser gewesen, es war ja auch noch Meerwasser, also Salzwasser. War das ein besonderes Problem?
Ja, es war ein dreierlei Problem, genau. Zum einen, ihr sagt schon richtig, nicht nur Wasser, es war Salzwasser und dann war es ja auch noch Fischpaste, wenn man so will. Also da ist ja auch noch das drin gewesen, was die Fische vorne reinkriegen und was sie hinten wieder rauslassen.
Wie wir Aquarianer sagen, Mulm.
Oh, ich bin kein Aquarianer, merke ich gerade.
Wie interessant. Also was mich jetzt natürlich interessiert ist, macht ihr so auf, wie ihr, ist es, wenn es auf ist, wieder genauso, wie es war, bevor das Unglück im Aquadom passiert ist? Oder habt ihr jetzt umgestaltet, habt ihr vielleicht neue Exponate, Clownsfische zum Beispiel?
Nein, also die Aquarianer werden auch weiterhin keine Rolle spielen, aber eure Frage ist völlig berechtigt. Natürlich haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und genutzt, um einige Änderungen, die wir sowieso schon mal geplant hatten, jetzt umzusetzen in der knappen Zeit, die uns jetzt zur Verfügung steht bis zum 1. April und werden einiges neu gestalten. Also alle, die vorbeikommen wollen, können sich freuen auf eine ganz neue Gesamtoptik. Also es wird jetzt in unserem DDR-Museums blau erleuchten, die Ausstellung. Aber wir haben natürlich auch inhaltlich Dinge geändert, die wir nach vielen Jahren mal ändern wollten. Wir hatten ja bisher so drei Bereiche gehabt, drei Räume, um im heutigen Thema zu bleiben. Das wird sich ändern. Die Ausstellung wird zukünftig als ein großer Raum mit viel mehr Durchgängigkeit wahrgenommen werden können. Wir haben auch Dinge neu gegliedert. Also wir haben zum Beispiel ein Modul, das nennen wir DDR-Kompakt mit dabei, wo wir auch denjenigen, die DDR so im Schnellformat vermitteln, die eben den Staat nie erlebt haben.
Ah, okay.
Also jung sind, weil sie woanders aufgewachsen sind oder wie auch immer. Und haben eben auch Dinge zusammengezogen, die früher so verteilt waren über die Fläche. Also es ist deutlich aufgeräumter. Man findet die Dinge besser. Und wir haben zum Beispiel als großes Highlight, als Eyecatcher, 5 originale Mauersegmente drin, sodass man die originale Mauer bei uns in der Ausstellung anfassen kann und auch in der Ausstellung erläutert bekommt.
So, jetzt nochmal für alle, die jetzt aufhören und sagen, was, ein DDR-Museum, geil, haben wir? Cool, macht wieder auf, schön. Jetzt ist die Frage, für wen ist es gedacht? Also für den, der erfahren will, wie die DDR war oder für den, der sich denkt, der früher war eh alles besser, ich nehme mir einen Klappstuhl mit und bleib den ganzen Tag da sitzen?
Es ist gedacht in erster Linie für Leute, also wir haben es so umgestaltet auch, dass es heute auch Leute verstehen können, die die DDR nie erlebt haben, die eben zu jung waren oder die eben aus einem völlig anderen Kulturkreis kommen. Also so versuchen wir die Ausstellung, das Thema zu erklären und haben dabei 2 Methoden. Zum einen die, sagen wir mal, klassische Museumsarchitektur mit Vitrinen, mit Texten und Exponaten hinter Glas und zum anderen gebaute Lebenswelten oder DDR-Welten, könnte man auch sagen. Die funktionieren so, dass ich in einen Raum reinkomme, beispielsweise unsere Wohnung, unsere Plattenbauwohnung, dass ich reinkomme und erstmal einen Original-DDR-Raum sehe und denke, oh, ich bin in der DDR. Also von mir aus Klappstuhl hinstellen und 8 Stunden genießen oder so oder eben nicht genießen, je nachdem, wie man drauf ist. Aber der Witz an der Sache ist, sobald ich eine Aktion mache, also eine Tür aufmache, eine Schublade öffne, bekomme ich musealen Content, also musealen Inhalt und eine Erklärung dazu. Das ist das Besondere bei uns. Also ich kann mich hinstellen, kann ein Selfie machen. Jeder denkt, ups, der ist jetzt in der DDR gelandet. Aber jede Aktion bringt halt eine Erklärung dazu. Es ist also nicht nur Staffage, Kulisse, Puppenstube, sondern es hat eben immer auch die Hintergründe, die Erklärungen dazu, was sagt uns das heute, beziehungsweise ganz viele Medien, die in den Räumen, in den Schränken auch eingebaut sind.
Wenn Sie die DDR nicht erlebt haben und mehr darüber wissen wollen, oder Sie haben die DDR erlebt und denken sich im Nachhinein, ich bin nicht sicher, ob ich alles damals richtig verstanden habe. Sie sind auf jeden Fall Zielgruppe, denn am 1. April eröffnet das DDR-Museum wieder so schön und toll und am besten strukturiert, wie es noch niemals war. Und dann hoffen wir, dass da auch kein Wasser mehr reinläuft. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Nicht das erste dieser Art mit Ausstellungsleiter des DDR-Museums Sören Marotz. Ganz viel Erfolg bei der Wiedereröffnung. Wir hoffen, dass ganz viele Leute kommen. Natürlich nicht nur am nächsten Wochenende, sondern auch darüber hinaus. Dankeschön.
Schönen Sonntag. Ciao.
Schönen Sonntag. Euch noch eine schöne Sendung. Tschüss.
Hast du einen Lieblingsraum bei dir im Haus?
Ja, aber das vor allem deshalb, weil es
weil
ist.
Weil du da deine Ruhe hast, die Toilette.
Nein. Eher so die Kombination Wohnzimmer, Esszimmer, Küche ist halt.
Ja.
Das liegt vor allem aber darin, dass es ein sehr großer Raum ist.
Und ja,
ich habe für mich definiert,
dass. Das ist eigentlich der einzige Raum, den man braucht.
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, dass für mich ein großer Indikator für echten Luxus der Blick in die Weite ist.
Ja, okay.
Also, sowohl drin, wenn es geht, also wenn ich in der Küche stehe und Richtung Wohnzimmer gucke, ist es halt relativ weit, ne? Also so im Vergleich zu einer normalen Küche, 2 Meter wieder Wand. Und auch wenn man so Urlaub macht und man steht am See und guckt in die Weite, das ist so ein Gefühl von Luxus für mich. Und deswegen ist das so ein bisschen Luxus zu Hause, deswegen mag ich den Raum und ich koche halt sehr gerne.
Du hast doch einen Garten.
Ja.
Ich finde, wir sollten da einen Hochsitz für dich bauen. Das wäre total gut, weil dann kannst du so richtig schön in die Weite gucken.
Und mich richtig beliebt machen bei den Nachbarn.
Warum?
Ja, wenn der Oswald sitzt wieder auf seinem Spannerturm, das ist doch komisch. Aber also so ein Bademeisterturm.
Sind deine Nachbarn nicht angezogen?
Doch, doch.
Na meistens. Dann, ja.
So ein Tennisschiedsrichterturm.
Ein Tennisschiedsrichterturm?
Weißt du, die so am Tennisplatz, die sind doch auch so höher gelegen.
Ja.
Ja, sowas.
Ein Tennisschiedsrichterturm,
so ein Bademeister, ja. Sicherheitsüberwachungsturm.
Also sag mal so, ich habe an einen Hochsitz gedacht, weil...
Ja.
Den können Jäger ja auch in blitzschneller Aktion zusammenkloppen. Und das kann man sich sicherlich im Internet beibringen lassen. Und dann komme ich einfach mal einen Tag und wir bauen einen Hochsitz. Das fände ich total gut. Ich glaube, deine Kinder würden es lieben.
Ja, wir hatten ja so ein Ding an der Nordsee stehen, so ein Stelzenhaus da oben. Weil da waren,
das ist aber sehr weit weg. Also davon kannst du nicht dein Haus sehen.
Sehr hoch und sehr steile Treppe. So. Die Kinder waren noch sehr klein. Deswegen war das suboptimal. Aber was ist denn dein Lieblingsraum? Badewanne oder Badezimmer?
Nee, ich mag eigentlich... Nee, es kommt, also da würde ich sagen, mein Lieblingsraum, ich hab leider zu viele Lieblingsräume. Das ist, ich mag ganz viele Räume.
Ja.
Also bei mir sind die auch nicht so groß und aneinander. Aber zum Beispiel die Küche mag ich wahnsinnig gerne, weil wir da eben natürlich zusammen essen, zusammen kochen und so weiter und so fort. Das finde ich total super, finde es auch gemütlich in meiner Küche. Dann liebe ich mein Arbeitszimmer unterm Dach. Klein und muckelig und so. Und man kann da den ganzen Tag mit irgendwelchen Sachen vertrödeln. Aber ich finde auch mein Schlafzimmer super. Also zum Chillaxen, wie man so schön sagt.
Ja.
Und da habe ich ja auch, wenn ich will, ne, kann ich ja rausgucken aus dem Fenster, habe dann auch relativ Weite in den Himmel und so. Und habe jetzt überlegt, ist eine Überlegung, die ich wahrscheinlich nicht durchziehen werde, aber ich habe überlegt, es gibt doch bei Harry Potter, gibt es doch in dieser großen Halle, wo die immer essen, ist die die Zimmerdecke doch so verzaubert, dass man da das den echten Himmel sehen kann, obwohl man drin ist.
Ja.
Und ich habe gedacht, wie wäre das eigentlich, wenn man sich einen schönen Holzrahmen baut oder eine Fake-Decke und einen riesigen Fernseher einbaut und auf dem Dach eine Kamera hat, die den echten Himmel zeigt. Ob das nicht toll wäre? Was glaubst du?
Also ich glaube, die Idee an sich ist erstmal cool. Das Problem ist nur, dass sich so ein Display ja nie wirklich verhält wie ein echtes Fenster. Das heißt, du hast ja, also auch gerade wenn zum Beispiel draußen es dunkel wird, hast du ja nicht einen dunklen Himmel, sondern ein immer noch irgendwie geartet strahlendes Display. Also selbst so Displays, die vorgeben, ich bin ja eigentlich ein Kunstbilderrahmen, so Frame-Dinger oder wie die heißen, sind immer noch nicht einfach nur ein Kunstwerk.
Die Frage,
strahlen, gerade im Dunkeln leuchten sie.
Ja, ich würde es ja, sag mal so, ich würde es ja auch beim Schlafen dann wahrscheinlich trotzdem ausmachen.
Ja,
aber die Frage wäre, wenn man die Helligkeit runterdimmt und man... Ja, klar. Aber du, da gibt es dann diese wunderbare Timer-Funktion, wo es dann ja nach 10 Minuten ausgeht. Also
ja,
ich meine, das ist aber sonst
zu hell.
Kann sein.
Also, da wär's cool. Also ich glaube, bau dir ein Dachfenster ein.
Ja, du, das ist aber aufwendiger. Das ist einfach aufwendiger. Also sagen wir so, wir können es ja... Pass auf, wir machen einen Deal. Ich komme und wir bauen einen Hochsitz bei dir und du kommst und wir bauen ein Dachfenster bei mir.
Nö.
Das finde ich jetzt aber inkonsequent.
Ich finde es voll konsequent.
Ja?
Wir machen ja beides nicht.
Okay.
Ja, lass uns einfach beide in einem der beiden Gärten treffen und einfach draußen pennen.
Weißt du was, wir machen es anders.
Wir kaufen Feldbetten mit dem Geld, was wir für Dachfenster und Hochsitze sparen.
Wir bauen einfach einen Hochsitz in meinem Schlafzimmer, da kommen wir auch nicht so weit, das ist nicht so anstrengend. Und ein Dachfenster bei dir im Garten, da müssen wir gar nichts machen.
Pass auf, wir machen einfach einen Sitz ohne Hoch. Und ein Fenster ohne Dach. Setzen uns also einfach vors Fenster.
Aber gucken raus. Ein Fenster in den Garten stellen, das finde ich jetzt aber auch ein bisschen albern, oder?
Ja. Aber irgendwie auch ein bisschen cool.
Pass auf, wir bauen in deinem Garten einen Hochsitz mit Fenster. Jetzt haben wir es doch.
Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Raum.
Spätestens wenn es auf Twitter oder Facebook mal um politisches Thema geht, dann kann man schnell den Eindruck gewinnen, das Internet wäre ein gänzlich rechtsfreier Raum. Da wird sich nach kürzester Zeit beleidigt, beschimpft und bedroht. Und selten hört man von jemandem, der juristische Konsequenzen erlebt, wenn er Menschen im Netz beleidigt. Man hört davon, aber nicht so oft. Ist das Netz de facto, nicht die Jure, ein rechtsfreier Raum? Und was sollte man vielleicht verändern oder verbessern? Das besprechen wir mit dem Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke von der Kanzlei Wildeburger Solmecke. Schönen guten Morgen, Christian.
Hallo, Christian.
Hallo, schönen guten Morgen.
Christian, um mal zunächst grundsätzlich zu klären, gilt im Internet das gleiche Recht wie im analogen Leben?
Ja, das ist so. Das ist ganz interessant sogar, denn im Internet gilt immer noch unser bürgerliches Gesetzbuch vom 1. Januar 1900. Da sieht man mal, wie gut Gesetze sind. Also jetzt 123 Jahre das gleiche Gesetz und das regelt immer noch alles, sogar das Internet. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Es gab da so ein paar Normen, die extra fürs Internet später noch eingeführt worden sind. Aber die wesentlichen Sachen klappen immer noch. Und im Strafgesetzbuch das Gleiche. Wenn man jetzt beispielsweise hat, man darf keinen beleidigen, dann gilt das in der Offline-Welt genauso wie in der Online-Welt.
Jetzt ist es aber so, da wird wahnsinnig viel beleidigt. Nicht immer wird angezeigt, nicht immer wird geklagt. Das ist ja auch mühsam. Nicht jeder weiß, wie das geht, was man bezahlen muss. Braucht man immer Anwälte? Euch freut's, die Leute, die da im Netz sitzen, vielleicht nicht. Würdest du sagen, die Rechtslage stimmt, aber unser Verhalten ist noch nicht gut genug, um diese ganzen Sachen einzudämmen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass der eine oder andere glaubt, wirklich im Internet anonym zu sein. Deswegen verhält er sich einfach anders als in der Online, Offline-Welt. Mhm. Wenn ich vor jemandem stehe, sage ich nicht so schnell, du Arschloch oder so. Das sage ich keinem ins Gesicht. Aber im Internet liest man das verdächtig häufig. Mhm. Also insofern kann ich das tatsächlich bestätigen, dass die Menschen in der vermeintlichen Anonymität andere Aussagen treffen, als sie es ihrem eigentlichen Gegenüber machen würden. Also ja, da müssen wir uns selber in die Nase packen. Am Recht liegt es jedenfalls nicht.
Wirst du dann auch heftig beleidigt oder wissen die Leute dann wenigstens, oh, der ist Anwalt irgendwie, das mache ich mal besser nicht?
Also ich habe unter meinem YouTube-Kanal, da haben wir ja fast 1 Million Folger, die uns da folgen, zum Glück ganz liebe Fans, ab und an gibt's schon mal scharfe Kommentare, aber Beleidigungen sind da relativ selten. Vielleicht liegt's daran, dass ich Anwalt bin und die wissen, naja, der weiß schon, wie man eine IP-Adresse zurückverfolgt und an den wahren Verfasser eines Postings kommt.
So ein Problem gibt's ja auch noch, selbst wenn die Leute ja sich bewusst sind, dass das, was sie da sagen, ich sag mal, rechtsbrüchig ist, beziehungsweise beleidigend oder vielleicht sogar eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat. Es kommt ja ganz selten zur Strafverfolgung, einfach weil da so viel beleidigt wird im Netz. Hast du eine Idee, wie man dieser Lage Herr werden kann, dass also jemand, der da beleidigt, auch weiß, dass er wirklich Konsequenzen zu spüren kriegen wird?
Erstmal durch solche Radiosendungen wie diese hier, das klärt natürlich auf. Da wissen die Leute, oh, ich bin gar nicht so anonym. Und andererseits ist es tatsächlich so, dass die Staatsanwaltschaften schon dem hinterher sind und mittlerweile so Zentralstaatsanwaltschaften bilden für Cybersecurity. In Köln zum Beispiel haben wir so eine Cybersecurity-Stelle und dann haben wir Spezialisten, die sich auch mit einem Sachverhalt im Internet auskennen. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig, also da die Leute weiterbilden. Ja. Und wenn man einen Staatsanwalt fragen würde, der sagt natürlich mehr Personal. Der Staat muss mehr Personal einstellen, um das alles noch verfolgen zu können. Aber wir sind schon gar nicht so schlecht. Und wenn man die Medien mal richtig durchblättert, wer beispielsweise Volksverhetzung begeht, also die richtig harten Straftaten, der wird auch gefunden und zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Also wenn man bei Facebook jetzt sagt, dass irgendwelche Flüchtlingsboote sinken sollen, dann kann das wirklich zu Gefängnis führen.
Ja, das stimmt. Andererseits gibt es natürlich auch in anderer Form, die schwerer nachzuweisen ist. Einfach wenn man seinen Online-Clan bei irgendeinem Glovenspiel irgendwie Hitler oder SS oder den Holocaust hat es nicht gegeben oder so nennt, dann passiert nicht so viel. Ne? Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir viel zu wenig Internetpolizisten haben. Ich kenne so eine 8 Jahre alte Zahl oder so. Da hatten wir, glaube ich, 200 in Deutschland und das kleine Land Holland hatte 2000. Brauchen wir nicht auch ein paar mehr Beamte, die sich einfach im Netz tummeln?
Ja, also das würde ich schon sagen, da sind wir noch relativ zurück in Deutschland. Da haben wir noch nicht so viele Spezialisten, die sich mit den Netzthematiken auskennen. Da ist sicherlich noch ein bisschen Geld seitens des Justizministeriums notwendig, dass man da nochmal aufrüstet. Also da, glaube ich, ist auf jeden Fall noch Bedarf.
Wie ist denn das überhaupt bei, ich sag mal, auf Seiten der Polizei? Nehmen die das dann überhaupt ernst genug, so eine Fälle im Internet? Weil die sind ja in Anführungszeichen gar nicht echt.
Also, das kommt drauf an, wo man die Strafanzeige erstattet. Tatsächlich hat man da manchmal Pech. Es gab letztens mal so eine ZDF-Böhmermann-Magazinsendung. Da haben die einen Test gemacht, haben bei verschiedensten Polizeidienststellen überall den gleichen Sachverhalt angezeigt. Und nur in den wenigsten Fällen ist überhaupt Anzeige aufgenommen worden. Manchmal hat man auch gesagt, auch wenden Sie sich doch an die Plattform, auch wir machen hier gar nichts. Tatsächlich waren da einige dabei, die sich mit dem Sachverhalt nicht auskannten und deswegen den Anzeigerstatter abgelehnt haben. Das ist natürlich traurig und das muss sich auf jeden Fall ändern. Das liegt an der mangelnden Bildung, würde ich jetzt mal sagen, der Polizisten, die sagen, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich den kriegen soll. Der sitzt doch bestimmt im Ausland, an den kommen wir doch niemals ran. Stimmt aber nicht. Meistens sitzen die Täter, die auf Deutsch beleidigen, auch in Deutschland. Also die kriegt man schon.
Wunderbar.
Über die Fragen, warum sich das Internet manchmal wie ein rechtsfreier Raum anfühlt, sprachen wir mit dem Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke von der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke. Lieber Christian, vielen Dank.
Sehr gerne, schönen Sonntag.
Wir wollten noch was Unfreundliches zum Abschied sagen, aber jetzt überlegen wir es uns noch mal.
Ciao. Wir machen es wie Erdmöbel und machen einfach Kung-Fu-Fighting. Achtung, Säufer wirft Schnaps auf Passanten, Christmas Trees do not belong in the trash oder auch Hallo Nachbar, Ihr Hund braucht Zuwendung. All das sind Notizen, die in Berlin im öffentlichen Raum hängen und gemeinsam mit tausenden anderen Perlen auf dem Blog Notes of Berlin zu finden sind. Ins Leben gerufen von Joop Nist spiegelt Notes of Berlin seit Jahren ein Stück Berlin wieder. Grund genug für Daniel, sich mit ihm über seinen Blog zu unterhalten. Das Gespräch hat er gestern mit ihm aufgezeichnet.
Joop, du bist selbst ja ursprünglich kein Berliner. Hast du durch deinen Blog Berlin besser kennengelernt?
Ja, absolut. Also Notes of Berlin ist ja ein Abbild dessen, was die Menschen da tagtäglich draußen in der Großstadt bewegt und gibt ja einen Einblick sozusagen in die Alltagswelten von den in Berlin lebenden Menschen und aber auch in die, ja, ich sag mal so Gefühlswelt. Ja, was beschäftigt einen hier? Wovor hat man zum Beispiel Angst? Was sucht man? Was hat man verloren? Über was beschwert man sich oder muss man sich beschweren? Da ist so viel sozusagen aus dem täglichen Leben mit dabei, dass mir das schon bis heute, ehrlich gesagt, immer wieder eine Orientierung gibt auf eine gewisse Art und Weise, wie die Stimmung in der Stadt gerade so vorherrscht oder was einfach gerade so für Vibes so in den einzelnen Kiezen da sind, weil es ja eben Menschen, die hier leben, selber geschrieben worden ist, was ich da veröffentliche. Ist es für mich, ehrlich gesagt, bis heute ein Reiseführer durch die Stadt. Ja.
Weißt du noch, was auf dem allerersten Zettel stand, den du veröffentlicht hast?
Ja, klar. Den werde ich nie vergessen. Das war ein Liebesgesuch aus dem Prenzlauer Berg, wo ich damals gewohnt habe. Eigentlich kann ich ihn ja fast zitieren. Hallo Johanna, hier ist Felix. Nee, hallo Johanna, ich habe dich in der Tram gesehen. Ich wäre der glücklichste Felix im ganz Prenzlauer Berg, wenn du dich wieder bei mir melden würdest. Dann hat er also seine E-Mail-Adresse unten angebracht. Und das war ein Zettel, der hing damals, wenn ich mich zurückerinnere, ungefähr so 30, 40-fach als Farbkopie am U-Bahnhof Eberswalder Straße und U-Bahnhof Schönhauser Allee aus. Und da habe ich ihn halt gesehen. Und der war wirklich so ein bisschen der Trigger, wo ich mir gedacht habe, wie geil ist das denn? Eigentlich hinter jedem von diesen Zetteln, die da draußen hängen, steckt immer mindestens ein Mensch, oft zwei. Es ist immer sozusagen ein persönliches Schicksal, was man hier so mit einlesen kann, wo man Teil davon wird.
Wie viel Material kriegst du denn täglich? Wie viele Notes erreichen dich?
Also es braucht viel Einsendungen, damit man da täglich immer mindestens eine Perle sozusagen rauswischen kann, weil auch die Community wird anspruchsvoller. Man kann jetzt nicht dreimal am Tag einen Fahrraddiebstahl posten. Es muss schon eine gewisse Varianz da sein. Zu deiner Frage, ja, also ich würde sagen, es kommen so ungefähr 10 bis 20 Einsendungen pro Tag. Das ist jetzt so der Durchschnitt und ich kann nicht genau sagen, wie viele wir davon dann immer verwerten können, aber in der Regel immer so ein Viertel oder ein Drittel. Und es braucht halt wirklich eine große Community, die zum Glück täglich lebhaft mitmacht, damit du eben auch aus Marzahn-Hellersdorf, auch aus Reinickendorf, aber eben auch aus Neukölln, Charlottenburg und sonst wo Einsendungen hast. Weil, was mich persönlich total langweilen würde, wäre, wenn Notes of Berlin sowas wie Notes of Kreuzberg wäre. Also wo es einfach wirklich nur so einen Blick auf eine Szene und ein Viertel gibt. Ja. Ich freue mich am meisten über Einsendungen aus Stadtteilen, von denen ich fast noch nie gehört habe. Ja.
Werden jetzt mehr Liebes- oder Hassbotschaften veröffentlicht?
Ja, also die Frage kannst du dir selber beantworten. Natürlich viel mehr Hassbotschaften. Die Berliner hassen sich tagtäglich durch die Bank. Aber auch in den Hassbotschaften von Berlin steckt noch viel Liebe und ein gewisses Herz in der Art der Formulierung. Aber die Frage ist trotzdem berechtigt, weil gefolgt von Hass, würde ich sagen, Platz 2 ist dann sowas wie Lost and Found. Ja? Und dann ist es aber wirklich Liebe. Also es ist, man hat wirklich das Gefühl, Berlin oder Berliner haben es verlernt oder Gott noch nie, wer weiß, sich einfach persönlich ansprechen, wenn es drauf ankommt. Ja? Also es ist unglaublich, wie viele Suchbotschaften, es sind ja fast alles Suchbotschaften so. Klar, in Berlin die Wahrscheinlichkeit, dass du dich einfach wieder triffst auf dem Marktplatz, ist jetzt gering, das wissen wir. Also musst du halt auch vielleicht einen Zettel schreiben, aber das ist wirklich eine große Rubrik bei uns und es hört nicht auf. Es wird eigentlich eher immer mehr.
Gibt's für dich sowas wie eine Lieblingsbotschaft, also die schönste, lustigste oder beeindruckendste aller Zeiten?
Ah ja, das sind zu viele Botschaften, aber es gibt welche, die bleiben natürlich in Erinnerung. Es sind dann oft die kürzeren, prägnanteren. Also es gibt so ein Fundstück, das ist schon einige Jahre her, aus Steglitz, wo einfach einem Laternenmast ein Zettel klebte mit blauer Schrift groß drauf geschrieben: Hallo Rawai, melde dich, du bist Vater. Und mehr stand da einfach nicht. Und im ersten Moment denkt man, das ist ja mega lustig. Im zweiten realisiert man dann, okay, die Person hat nicht einmal die Kontaktdaten vom Vater ihres zukünftigen Kindes. Trotzdem ist es ein Zettel, der jetzt zum Beispiel bei Live-Shows wahnsinnig gut ankommt. Also da geht halt sofort ein Kopfkino los, ja. Was muss da vorgefallen sein? Aber es ist trotzdem halt auch man kann dann auch über diesen Zettel ein bisschen reflektieren, wenn man möchte. Ne? Im ersten Moment ist er lustig, im zweiten steckt da ein bisschen mehr dahinter.
Notes of Berlin sammelt all die Notizen, die den öffentlichen Raum von Berlin ein klein wenig bunter machen. Wenn Sie Joop Nist mal persönlich erleben wollen, dann können Sie das zum Beispiel am 15. April im Tippi am Kanzleramt tun. Dort präsentiert er seine Lieblingsnotes. Achso, und den Blogs gibt's natürlich unter notesofberlin.com. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich dann wirklich mal irgendwie ein Fußballspiel gucke, dann frage ich mich, nach welchem Prinzip da eigentlich überhaupt irgendwie verteidigt wird. Manchmal habe ich das Gefühl, da rennt einer dem anderen hinterher. Manchmal habe ich das Gefühl, warum steht denn der da jetzt rum? Ich kann mich erinnern an so gute alte, ich sag mal, geflügelte Worte aus meiner Spandauer Jugend. So, oh, Mandecker, Rangeher. Ja, so, weil viele Freunde im Fußballverein gespielt haben. Ich habe aber keine Ahnung, macht aber nichts. Alles böhmische Dörfer für Fußballleien, aber zum Glück können wir uns das alles ja mal erklären lassen von Katrin Lehmann. Sie ist ehemalige Profifußballerin, aktive Profi, Eishockeyspielerin, zukünftige Profi. Wir sind sehr gespannt, auf jeden Fall aber Lieblingsfußballexpertin. Wunderschönen guten Morgen, Katrin.
Katrin, erklär uns Fußballleien doch mal aus Spielerinnensicht. Was ist das Schwerste an dieser Raum- bzw. der Manndeckung?
Nun, die größte Herausforderung bei der Manndeckung ist, wenn ich vielleicht ausgerechnet den besten Gegenspieler oder die besten Gegenspielerin zugelost bekomme. Das heißt, ich muss tatsächlich immer schauen, wo ist der Spieler, für den ich verantwortlich bin. Und trotzdem muss ich ein bisschen wissen, wo bewegt er sich im Raum, weil ich kann mein System nicht verlassen. Also ich muss permanent wie zwei Augen haben. Wo ist mein Gegenspieler und wo stehe ich aber trotzdem im System? Es ist also nicht einfach, dass ich sagen kann, mit diesem Spieler gehe ich mit und wenn er aufs Klo geht, gehe ich mit, sondern tatsächlich auch, wie bewegt er sich, der Gegenspieler, dass er keine Gefahr für meine Mannschaft ist, aber ich durch meine Bewegung trotzdem eben nicht ein Loch aufreiße durch meine falsche Position. Also das ist mal das Wichtigste. Ich orientiere mich daran, wo ist mein direkter Gegenspieler. Im Raum ist es so, da muss man wahnsinnig viel reden. Also man muss als Spieler ein gewisses dreidimensionales Verständnis haben. Wo ist der Ball? Wo ist unser System, verschieben wir uns wirklich gut so als Linie? Man muss sich das so ein bisschen beim Tischkicker vorstellen. Die sind ja immer alle in einer Reihe und da darf nicht einer pennen und drüben bleiben. Also man muss wirklich viel reden, lass uns schieben, dass wir immer nur so 4-5 Meter auseinander sind. Und trotzdem kommen ja ab und zu Zweikämpfe. Aber es ist einfacher, als Kollektiv gegen den Raum zu verteidigen, als gegen einen Mann.
Und wenn das gut läuft, ist das dann eher eine Leistung der Mannschaft oder des Trainerteams?
Also das ist eine taktische Vorgabe. Das Trainerteam wird sich überlegen, wie spielt man gegen diese Mannschaft am besten. Wenn du zum Beispiel gegen unglaublich schnelle Stürmer spielst, dann verteidigst du meistens gegen den Raum, weil man dann die Möglichkeit hat, vielleicht zu zweit gegen diese Schnelligkeit anzutreten. Wenn ein schneller Gegenspieler kommt und spielt Mann gegen Mann und der ist einfach auf 5 Meter, 3 Meter schneller, dann kannst du auf zwei zählen und es scheppert hinten dran.
Wechselt man eigentlich in einem Spiel manchmal auch von der einen Taktik zur anderen oder ist sowas gar nicht möglich?
Doch, es muss möglich sein, dass man wechselt. Das ist auch unter anderem ein Grund, warum man immer wieder trainiert, dass man diese schnellen Wechselmomente eben beeinflussen kann. Oder wenn man jetzt gerade von Wechseln redet, wenn jetzt zum Beispiel der Gegner plötzlich zwei unglaublich schnelle Stürmer reinbringt oder einen Abwehrspieler reinbringt, der ganz gut diagonale lange Bälle hat, dann muss ich als Mannschaft ganz schnell reagieren. Und das ist so der Moment, wo man merkt, wie gut ist das Team und der Trainer aufeinander eingespielt. Hören Sie die Zeichen? Verstehen Sie wirklich innerhalb von einer Sekunde, hey, wir spielen jetzt gegen Raum im Raum oder wir spielen gegen den Mann? Das ist wie wenn man selber als Mensch plötzlich denkt, oh, soll ich jetzt rennen oder soll ich spazieren? Und manchmal braucht es ja dann wie einen inneren Anspruch mit, oh, ich sollte jetzt eigentlich rennen. Und wie oft denkt man, oh, ich habe keinen Bock, ja. Und das sind dann die Momente, die schwierig sind. Also es ist nicht einfach, aber eigentlich muss jede Mannschaft in der Lage sein, sofort innerhalb von einer Sekunde zu wechseln.
Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wann es wichtig ist zu entscheiden, ob man jetzt Raum- oder Manndeckung spielt?
Ja, vor allen Dingen in offensiven Momenten. Also grundsätzlich gehe ich ein Spiel rein, um ein Tor zu schießen und nicht nur, um zu gucken, wie spielt der Gegner, wie verhindere ich Tore. Das heißt vor allen Dingen in zum Beispiel Standardsituationen, das sieht man oft, wenn Freistöße in der gegnerischen Hälfte sind, so unmittelbar nach der Mittellinie, wo man so eine Mischung finden muss, wie weit offensiv gehen wir oder verteidigen wir doch hinten, falls der Ball eben nicht gut ankommt. Also es gibt viele Umschaltmomente, wo man sagt, hey, wir gehen in dieses Risiko rein, dass wir halt so hinten nur 3-3 spielen, aber wir haben ja den Ball. Also was sollen wir da noch groß alle zurückholen? Und da sieht man aber auch immer so ein bisschen die Handschrift des Trainers. Ist er eher ein mutiger Trainer, der sagt, wenn wir den Ball haben in der anderen Spielhälfte, dann tun wir alles dafür, dass wir dieses Tor erzielen und haben diesen Mut halt hinten, entweder Mann gegen Mann zu spielen oder auch, wenn du zum Beispiel weißt, die werden voll auf Konter spielen und du bist nur zu zweit hinten und die kommen zu viert, dann muss man ganz geschickt im Raum stehen. Also diese offensiven Momente sind sicherlich meistens auch nach Standards Momente, wo man diesen Input auch von außen sieht, von dem Trainerteam.
Jetzt haben selbst wir gehört, dass bei Union Berlin es wohl so sein soll, dass dieses Umschaltspiel besonders gut funktioniert. Ist das das Geheimnis Ihres Erfolges?
Also ich sage, das Geheimnis von Union Berlin ist, dass Urs Fischer und sein Team eine Atmosphäre geschaffen haben, in der sich alle erstens wohlfühlen und bereit sind, das Herz auf den Platz zu legen. Weil taktisch 4-4-2, 3-5, 17-0 oder 37-1, das kann jede Mannschaft. Das ist nichts Neues. Aber die haben eine Chemie gefunden, wo sie sagen, ich hau mich für dich rein. Und vor allen Dingen, und das ist etwas, was sicherlich Urs Fischer auszeichnet, der gibt den Spielern das Gefühl, auch wenn du einen Fehler machst, ich find's cool, dass du eine Entscheidung triffst. Der Urs Fischer gibt den Mut, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen treffen ist ja das Schwierigste und Energieaufreibendste, was es gibt. Und wenn ich weiß, da steht einer an der Seitenlinie, der mir sagt, hey, Hauptsache, du triffst eine Entscheidung, mach's einfach, cool, dass du es tust, dann hast du als Spieler so viel Mut, ja, und gehst auch mal in Zweikämpfe rein oder versuchst Situationen auf deine Art und Weise zu lösen und nicht so, wie es vielleicht der Laptop oder die Videoanalyse eben vorab gezeigt hat. Und das ist für mich das Geheimnis und deswegen ist es so erfrischend, diese Mannschaft zu sehen. Und das ist sicherlich das, was eben kein Zufall ist, sondern über viele Jahre auch bewusst gewachsen ist.
Fußballexpertin Katrin Lehmann über die Feinheiten von Raum- und Manndeckung. Vielen Dank dafür.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel In der kleinen Einraumwohnung.
In der kleinen Einraumwohnung sitzt der alte Dissident. Und ihm wird so langsam deutlich, ich habe viel zu lang gepennt. Die Revolution verschlafen. Andere kämpfen, ich mach Rast. Aufbruch fuhr in meinen Hafen und ich hab das Schiff verpasst. In der kleinen Einraumwohnung sitzt er nach verschlafener Nacht, macht sich Kaffee, was man eben als Ex-Dissident so macht.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1.